Es gibt diesen Deutschspruch, dieses Eigenlob stinkt, ja. Ich finde, Eigenlob riecht ziemlich gut.
Hey, Chris Sorell hier und das ist dein Podcast über das Auf und Ab des Lebens. Tijen Onaran ist Unternehmerin, Buchautorin und Investorin. Einige von euch haben sie vielleicht bei der Höhle der Löwen gesehen, wo sie in ihrer gewohnten Art sehr kontrovers, sehr klar, sehr selbstbewusst aufgetreten ist, was sie insgesamt auch ausmacht. Sie ist eine der lautesten Stimmen auf LinkedIn, einen der größten Accounts im deutschsprachigen Raum überhaupt. Und sie weiß zu provozieren, aber nicht aus Selbstzweck, sondern sie hat eine klare Mission und eine klare Botschaft. Und eigentlich wollten wir über ihr neues Buch sprechen, wo es sich um Kommunikation dreht, aber herausgekommen ist wirklich ein sehr tiefgründiges Gespräch über die Höhen und Tiefen des Lebens, über die Frage, wie man seinen inneren Kritiker besänftigen kann. Ganz, ganz spannender und wichtiger Punkt, wie ich finde. Wir haben über Selbstvertrauen geredet, wie Tijen es geschafft hat, ihr Selbstvertrauen zu entwickeln und es auch zu kultivieren, denn sie kriegt ziemlich viel auf die Mütze und ist nicht bei allen beliebt. Wir sprechen da gleich auch drüber. Ich mache immer so eine kleine Mini-Umfrage, wenn ich mich auf Gäste vorbereite. Und es war wirklich krass, wie stark sie polarisiert. Es ging so weit, dass manche sich gefragt haben oder mich gefragt haben, wie ich denn so jemanden in Anführungsstrichen überhaupt einladen könnte. Aber genau das finde ich spannend. Auch wenn ich nicht in jeder inhaltlichen Aussage mit ihr übereinstimme, weil darum geht es ja gar nicht. Mich fasziniert es, wenn Menschen wirklich so klar sind, so klar kommunizieren und auch den Mut haben, ihre Meinung gegen Widerstände zu äußern. Deshalb würde ich vorschlagen, wir gehen direkt rein in das Auf und Ab von Tijen Onaran. Tijen, Mut spielt für dich eine ganz große Rolle in deinem Leben. Was verbindest du mit diesem Wort?
Ich finde, Mut ist so ein absolut positiv besetztes Wort. Immer wenn ich selber an Mut denke, dann fallen mir Ereignisse ein, in denen ich so im Nachhinein besonderen Mut bewiesen habe, ohne dass ich es wusste. Und deswegen finde ich, dass Mut als Wort so eine absolute Strahlkraft hat. Weil jeder verbindet mit Mut Situationen, in denen du raus aus deiner berühmten Komfortzone bist, in denen du Dinge gemacht hast, die du dir vielleicht nie zugetraut hättest. Und es ist auch immer eine Geschichte, die andere inspiriert. Also wenn du irgendwo mit Leuten zusammensitzt und sagst, Mensch, da war ich besonders mutig, merkst du den Glanz in den Augen deines Gegenübers und stellst fest, dass die Person direkt drüber nachdenkt, wo sie mal mutig war. Mhm. Also insofern ist das, finde ich, ein sehr, sehr schönes Wort und auch eins, das mich jetzt auch seit Jahren begleitet.
So heißt ja auch dein Podcast und unter anderem. Wenn es ein so positiv belegtes Wort ist, warum glaubst du, würden trotzdem viele Menschen sagen, dass sie nicht mutig sind?
Weil sie sich selber unterschätzen. Weil ich glaube, dass viele Menschen viel mutiger sind, als sie das selbst von sich sagen würden. Ich merke das immer in Gesprächen, wenn ich mit Menschen rede und sie dann eben sagen, du, ich bin eigentlich gar nicht so mutig oder ich bin so schüchtern, zurückhaltend, dann frage ich immer genauer nach. Dann sage ich, ja, okay, aber was hast du denn in den letzten Jahren so gemacht? Und dann erzählen sie ihre Geschichte und stellen fest, dass sie doch ziemlich mutig waren, indem sie persönliche Meilensteine angegangen sind, Schicksalsschläge überwunden haben, beruflich was auf die Beine gestellt haben. Also jeder Mensch ist mutig. Das ist so. Mut wird nur unterschiedlich definiert und auch die Geschwindigkeit von Mut wird unterschiedlich wahrgenommen. Und daher würde ich immer sagen, jeder ist mutig, ohne dass man selber weiß. Aber das Wichtigste ist eben, dass man sich dieser eigenen Kraft des Mutes eben auch jederzeit bewusst ist, vor allem dann, wenn einem der Mut auch mal abhanden kommt.
Und wenn jeder ihn hat, aber nicht so fühlt, wie kann man besser darin werden, auch an diesen Mut zu glauben und ihn auch zu kultivieren? Was hat dir da persönlich geholfen in deinem Leben?
Ich habe so ein Mut-Tagebuch, wo ich mir eben einmal in der Woche aufschreibe, was so meine mutigen Momente sind. Und manchmal ist es so eine Mischung aus, ich habe irgendwie die Woche überlebt, ich habe es geschafft, dreimal laufen zu gehen und mich selber, sage ich mal, in der Geschwindigkeit zu schlagen, ja, weil ich es mir vielleicht am Anfang nicht zugetraut habe. Dann sind es aber auch große Momente, wie ich habe mich getraut, auf der Bühne eine persönliche Geschichte zu teilen oder ich habe mich getraut, Menschen anzusprechen, die für mich vermeintlich noch weit weg sind. Ja, also das ist ja immer ganz unterschiedlich gelagert und so ein Mut-Tagebuch hilft total, weil du dir durchliest, was du die Woche geschafft hast. Und dann stellst du fest, Mensch, es war am Anfang selbstverständlich, am Anfang der Woche, und hinten raus stelle ich fest, so selbstverständlich ist es dann doch nicht. Und es hilft dir, auch so ein bisschen dein eigenes Gehirn auszutricksen, ja, weil ich bin der festen Überzeugung, wir sind Menschen, die eben auch diese Haptik lieben und auch dieses, wenn wir etwas schreiben, dann fühlen wir es auch, genauso wie wenn wir etwas lesen, dann fühlen wir es auch. Und daher ist es so wichtig, diese Mutmomente eben auch aufzuschreiben und sich der eigenen Kraft und Energie jederzeit bewusst zu sein.
Und es wird konkret vor allem dadurch, wenn man es aufschreibt. Was mir an der Liste, die du gerade gesagt hast, gut gefällt, ist, da sind Dinge dabei, die viele Menschen gar nicht als mutig empfinden würden, weil ich glaube, die Messlatte, ab wann Menschen von Mut sprechen, die ist extrem hoch, aber es sind ja die kleinen Dinge, und die in einer hohen Schlagzahl wiederholt führen dazu, dass man seinen Mutmuskel auch entsprechend trainiert.
Ja, total. Ich finde, Mut ist eben nicht immer laut, sondern Mut zeigt sich so oft in den leisen Momenten. Es zeigt sich darin, dass du am Familientisch doch nochmal eine Frage stellst. Weil du eine andere Perspektive einbringst. Es zeigt sich darin, dass du das Gespräch, das du seit Jahrzehnten aufschiebst, dann doch führst im Privaten, aber auch im Beruflichen. Es zeigt sich darin, dass du im Beruflichen einen Raum betrittst, von dem du glaubst, dass du nicht eingeladen bist. Ja, also der Mutmuskel ist wirklich einer, den man gut trainieren kann. Und es ist ja wie im Sport. Du bist ja nicht auf die Welt gekommen und geborene Läuferin oder Läufer, sondern du trainierst und dann hast du ein Ziel und manchmal erreichst du es und manchmal nicht. Und so ist es mit dem Thema Mut eben auch. Und ich finde es eben tatsächlich auch interessant, dass Menschen immer glauben, wenn man so über die eigenen Mutmomente spricht, dass es die ganz großen Momente sein müssen. Keine Ahnung, ich bin insolvent gegangen und dann habe ich mich nochmal hochgekämpft und den Mut gehabt, einen Investor anzusprechen. Oder ich habe meinen Job gekündigt von heute auf morgen. Also sie erwarten immer die große Power-Mut-Geschichte. Und deswegen glauben sie dann von sich, dass sie nicht mutig sind. Die Wahrheit ist aber, Mut ist eben in jeder Lebensecke zu sehen. Und daher bin ich eben der festen Überzeugung, dass jeder Mensch mutig ist.
Es wäre so ein bisschen, wenn man sagt, man ist eigentlich nur ein Jogger, wenn man Marathon läuft.
Ja.
So, aber die 10-Kilometer-Läufe, die 5-Kilometer-Läufe, die zählen alle nichts. Das ist nicht echtes Joggen.
Nee. Und das ist, und ich meine, weil du das Joggen ansprichst, ich meine, ich laufe ja auch gern, mal mehr, mal weniger. Und lustigerweise habe ich mich selber dabei erwischt, wie ich oft dachte, ah Mensch, die 5 Kilometer irgendwie, das ist doch nichts. Das stimmt aber nicht, es summiert sich ja. Wenn ich das beispielsweise jeden Tag laufe und dafür dann ritualisiert in meinen Alltag einbringe, dann ist das extrem gut. Gerade auch mit der Geschwindigkeit, mit der ich sonst im Job unterwegs bin, ist das toll. Ja? Und sich selbst da auch mal zu loben und auf die Schulter zu klopfen, ist gerade auch im Hinblick auf Mut und die kleinen Mutmomente extrem wichtig.
Wenn du jetzt mal alle deine Tagebücher der letzten Jahre und Jahrzehnte so quer liest, was ist denn dann, wenn wir jetzt mal über die großen Schritte sprechen, was würdest du als den mutigsten Schritt in deinem Leben bezeichnen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, wenn wir das Gespräch vor 2 Jahren geführt hätten, dann hätte ich wahrscheinlich irgendeine Antwort im Kontext Job gebracht. Dann hätte ich gesagt, der Schritt in die Selbstständigkeit, das war total mutig und habe ich auch oft erzählt und erzähle ich immer noch. Das war auch ein super mutiger Moment, da aus dem Nichts etwas zu schaffen, ja, und Leute anzusprechen, die eben damals noch sehr weit weg waren für mich. Aus heutiger Perspektive würde ich sagen, das letzte Jahr hat bei mir schon wahnsinnig viel gemacht und viel verändert. Und mit Sicherheit war einer der mutigsten Momente für mich, meinen Vater in den Tod zu begleiten. Weil wenn du einen geliebten Menschen verlierst, dann braucht es schon auch Mut, in der letzten Minute und bis zum letzten Atemzug dabei zu sein. Weil du ja in der Regel so eine Situation noch nie hattest. Und du weißt auch nicht, was kann ich sagen, kann ich nicht sagen. Und ich muss sagen, das hat mich extrem viel Mut gekostet, weil ich gedacht habe, ja, ich pack das nicht, ich krieg das nicht hin. Jemand, den ich so liebe und der ist jetzt irgendwie auf dem Weg in eine andere Welt. Und gleichzeitig muss ich sagen, so im Nachhinein ist das mit Sicherheit ein Moment, der ewig bleiben wird und der mich immer daran erinnert, wie mutig ich war, diesen letzten Weg mit meinem Vater zu gehen und seine Hand zu halten bis zum Schluss. Das war schon etwas, was bei mir extrem viel bewirkt hat, ja.
Das ist ja was, du hast gesagt, man hat es typischerweise noch nicht erlebt, aber ab einem gewissen Alter steigt die Chance ja, dass man sowas erleben muss. Und was könntest du Menschen, die zuhören und bei denen es auch irgendwann der Fall sein wird, wenn die Eltern gehen müssen, mitgeben, wie sie mit dieser Situation umgehen, was sie richtig vielleicht falsch machen oder nicht falsch machen sollten?
Ja, also ich finde so das Thema Abschied und auch Trauer wird ja in unserer Gesellschaft gar nicht so oft thematisiert. Also wenn du selber irgendwann in der Situation bist, dass du eben einen geliebten Menschen begleitest auf dem Weg dahin, fängst du auf einmal an, all diese Geschichten wahrzunehmen und zu lesen. Weißt du, vorher war das Thema ganz weit weg für mich. Also ich habe natürlich immer groß geguckt, wenn Menschen gesagt haben, hey Tijen, ich habe dein Buch gelesen oder ich folge dir und es hat mir Kraft gegeben, weil ich einen schweren Schicksalsschlag hinter mich gebracht habe. Und dann war das immer total inspirierend für mich und hat mich auch motiviert, aber es war weit weg. Jetzt im letzten Jahr war es so, die Nachricht von meinem Vater, dass der dann eben auf die Intensivstation gekommen ist, kam ja sehr plötzlich. Also ich war nicht darauf vorbereitet. Jetzt kann man sagen, kann man sich darauf vorbereiten? Wahrscheinlich eher nicht. Aber es war jetzt nicht so, dass er lang krank war, sondern eben einen Infekt bekommen hat und dann im Krankenhaus landete. Und ich weiß noch, als ich in dieses Krankenhaus kam, auf die Intensivstation, und dann läufst du an diesen Zimmern vorbei, wo Menschen liegen, die im Zweifel schon sehr lange dort liegen. Du siehst Menschen, die die Hände halten von den Menschen, die in diesem Bett liegen. Du siehst die Krankenschwestern, du siehst die Ärzte und Ärztinnen. Und das ist wie ein Tunnel, in dem du bist. Und dann kommst du in dieses Zimmer rein und siehst deinen Vater da liegen. Das ist schon ziemlich heftig, da gibt's auch keine Vorbereitung. Wenn ich jetzt drauf schaue, dann würde ich sagen, was mir geholfen hat und auch bis heute hilft, ist, dass ich mich geöffnet habe, also dass ich Freunden und Freundinnen davon erzählt habe und gesagt habe, nee, es geht mir gerade eben nicht gut, ja, ich brauche deine Hilfe und einfach nur, keine Ahnung, hör mir zu eine Stunde lang, ja, wie ich Geschichten erzähle. Und ich glaube, das ist das Allerentscheidendste, dass ich mich in dem Fall geöffnet habe und wenn mich Menschen fragen, wie bist du damit umgegangen, was kannst du weitergeben, würde ich sagen, wenn du dich das traust, wenn du den Mut hast, wenn du vom Charakter jemand bist, der das kann, dann öffne dich, denn alles, was du in dir trägst, das rumort nur und dann implodierst du irgendwann. Und daher hat mir das sehr stark geholfen und das vielleicht auch noch, weißt du, es ist ja auch irgendwie ein Privileg, seine Eltern begleiten zu dürfen. Also mein Papa hat für mich, der war mein Hafen und es war irgendwie so schön, weil wir so die letzten Momente hatten und ich würde Leuten mitgeben, macht so viele Videos, Fotos, Sprachmemos wie möglich. Also ich habe zum Schluss gefühlt die besten Gespräche mit ihm geführt, ja.
Dann noch ein Hinweis in eigener Sache. Ihr wisst vielleicht, dass ich einen sogenannten High-Energy-Club habe. Und für diesen High-Energy-Club ist eine exklusive Community von Menschen, die für sich entschieden haben, ein dauerhaft hohes Energielevel zu haben, trotz Stress, trotz Ambitionen, trotz sozialen Verpflichtungen. Und in Kürze werden wir wieder ein paar neue Mitglieder in diesen High-Energy-Club aufnehmen. Wir treffen uns da zweimal im Monat live per Zoom, um über die allerneuesten und wichtigsten Themen und Entwicklungen rund um das Thema Energiemanagement, Recovery, Performance zu sprechen. Und ich würde mich richtig freuen, wenn wir einige von euch da auch entsprechend begrüßen dürfen. Den Link zur Warteliste, die wir bald wieder aufmachen, findet ihr in den Shownotes. Und für alle Podcast-Hörer und Hörerinnen, die über diesen Link sich auf die Warteliste anmelden, haben wir ein ganz besonderes Willkommenspaket. Also es lohnt sich sehr und ich würde mich freuen, wenn wir uns da wiedersehen. Jetzt bist du eine sehr vielbeschäftigte Unternehmerin und irgendwie muss das Leben ja weitergehen. Und bei vielen Menschen beobachtet man ja, dass sie, wenn sie in so einer Trauerphase sind, sich noch mehr in die Arbeit stürzen, ihre Emotionen nicht wahrnehmen wollen. Was glaubst du, ist die Gefahr oder das Risiko, wenn man eben nicht in diese Trauerarbeit geht, die du dargestellt hast?
Interessant ist ja, wenn du dich mit Trauer beschäftigst, dass sich Trauer ja im Laufe der Jahre total verändert hat. Früher gab es ja fast ein Trauerjahr. Da haben Menschen ganz lange schwarz getragen, um auch zu zeigen, dass sie in Trauer sind, ja. Und heute, du hast es gesagt, es ist wie so eine Maschinerie, die weiterläuft. Das heißt, du musst aktiv kommunizieren, dass du noch trauerst. Weil wie sollen es Menschen auch wissen? Erstens haben sie es vielleicht gar nicht mitbekommen. Zweitens wissen sie auch zum Teil gar nicht, damit umzugehen. Also mir ist es auch passiert, dass ich Menschen Monate nach dem Tod von meinem Vater getroffen habe und die sich vorher gar nicht gemeldet haben und dann mir gesagt haben, dass sie nicht wussten, was sie sagen sollen. Und da kann ich beispielsweise nur sagen, jede Nachricht hilft. Also in ein Nirvana zu entschwinden, gerade als jemand, der vorher vielleicht für dich wichtig war oder nah dran war, ist eigentlich das Fatalste, was du machen kannst. Es reicht ein Signal, eine Nachricht. Ich kann mir nur vorstellen, wie es dir geht. Wann immer es etwas gibt, was ich für dich tun kann, dann gib mir einfach nur ein Signal, ein Emoji reicht. Mhm. So, und ich habe eine gute Freundin, der ist etwas Ähnliches passiert, die hat ihren Mann verloren und auch in den Tod begleitet, die hat wirklich die richtigen Worte für mich gefunden und ob ich es dann annehme oder nicht, ja, das sei mal dahingestellt. Und daher zurück zu deiner Frage, also ich glaube, dass dieses schnell wieder zurück zu sein schon auch eine Form sein kann, um weiterzumachen, ja. Ich für mich habe einfach festgestellt, mein Job ging auch weiter, wobei ich sagen muss, also mein Vater ist ja letztes Jahr im Dezember gestorben und im Januar ist es ja meistens so, dass das noch, ich sag mal, alle Leute sich so eingerufen ins Jahr. Aber ich hatte dann im Januar für meinen Podcast, für den Mut-Podcast, die Bundestagswahl-Edition gestartet und habe mit Olaf Scholz gestartet. Das heißt, mein erster Termin nach dem Tod von meinem Vater war das Interview mit Olaf Scholz. Dazu muss ich sagen, mein Papa war ein absolut politischer Mensch und ich weiß noch, als ich vor diesem Bundeskanzleramt stand, und dann habe ich echt so in den Himmel geguckt und habe gedacht, okay, wenn der das jetzt sehen würde, der würde sich so freuen, der würde am liebsten mit da sitzen. Und ich muss sagen, das hat mir wahnsinnig viel Kraft gegeben.
Glaube ich. Harte Kehrtwende jetzt zu einem anderen Thema, aber du bist sehr bekannt. Viele Menschen kennen dich aus dem Fernsehen, von Social Media. Aber was sollten die Leute denn über dich aus deiner Kindheit, aus deiner Jugend, so ein frühes Ereignis in deinem Leben kennen, um die Person zu verstehen, die du heute bist?
Ja, ist auch eine gute Frage. Ich stelle fest, du stellst sehr gute Fragen hier. Ein frühes Ereignis. Also mit Sicherheit, was sich durchzieht durch meine Kindheit, ist, dass ich überhaupt nicht extrovertiert war. Im Gegenteil. Also meine Mutter erzählt es bis heute, ich war extrem introvertiert. Das zeigt sie sich darin, dass wenn mich Menschen angesprochen haben, auf der Straße oder so, wenn meine Mutter mit mir durch die Gegend gelaufen ist, dass ich einfach angefangen habe zu heulen oder ich habe nicht geantwortet. Ich wollte keine Unterhaltung starten, ja. Ich weiß auch noch, dass ich mich so dran erinnert habe oder ich erinnere mich bis heute dran, ob jetzt im Kindergarten oder in der Anfangszeit in der Schule. Ich habe immer eher lieber Menschen beobachtet, als dass ich jetzt aktiv nach vorne gegangen bin, ja. Das hat sich dann irgendwann verändert, respektive verändern müssen, ja. Aber ich war überhaupt nicht extrovertiert. Und das zieht sich wirklich durch. Und es hat sich auch darin gezeigt, dass ich mich regelmäßig in der Bibliothek eingeschlossen habe, weil ich einfach unfassbar gerne gelesen habe. Und dieses Lesen war für mich eine Flucht in Geschichten und in Welten, die ich selber so nie erfahren habe. Ich habe unfassbar viele Romane gelesen. Meine Eltern haben irgendwann gesagt, dass sie dachten, ich wäre irgendwie krank, ob es so eine Bücherkrankheit oder so gibt, weil ich einfach nicht aus dieser Bibliothek rausgekommen bin. Es hat aber eben dazu geführt, dass ich auch eben, glaube ich zumindest, einfach einen sehr guten Umgang mit Sprache habe, aber vor allem eben Sprache auch liebe, gerade die deutsche Sprache. Und ja, und dann hat sich eben dieses Introvertiertsein mit Sicherheit verändert, wobei ich bis heute sagen würde, ich bin eine introvertierte Extrovertierte. Also klar, ich performe auf der Bühne und liebe es auch, Keynotes zu halten, Vorträge zu halten und auch irgendwie präsent zu sein. weil ich sehr viel Energie aus dem Publikum ziehe, beziehungsweise aus dem Impact, den ich erzeuge, hoffentlich, ja. Aber an sich muss ich sagen, dass ich voll oft sehr gerne mit mir selber bin, ja.
Du hast ein richtig schönes Buch geschrieben, wie ich finde. Ich durfte es vorab lesen. Vielen Dank. Es ist jetzt in den Läden und es geht um Kommunikation. Und ich muss sagen, als ich den Titel gesehen habe, habe ich es unterschätzt. Und als ich es gelesen habe, habe ich gesehen, dass es eigentlich nicht darum geht, wie man jetzt eine tolle Präsentation hält oder so oder vielleicht irgendwie mal einen Witz erzählen kann, sondern dass es viel größer ist. Es geht um Glaubenssätze, es geht um die innere kritische Stimme etc., was sich im Ergebnis alles auf die Kommunikation auswirkt. Aber das kann ich nur Menschen, die das Buch sehen und vielleicht ähnlich geht und sagen, ich muss mich jetzt nicht zwingend rhetorisch besser entwickeln, dass man hier viel tiefere Inhalte auch lesen kann. Und so eine Hypothese, glaube ich, die dahinter steckt, ist, dass du sagst, man soll seine eigene Geschichte erzählen, bevor es andere tun. Das ist, glaube ich, heute in Social-Media-Zeiten etwas, was schnell passiert, dass andere auch ein Bild malen über Menschen, was man vielleicht gar nicht so teilt. Gibt es irgendeine Geschichte über dich? Es gibt ja viel zu lesen, aber gibt es irgendeine Geschichte, die du bewusst noch nicht mit der Öffentlichkeit geteilt hast?
Es gibt viele Geschichten. Es gibt Geschichten, die mein Privatleben betreffen. Ich habe ja in den letzten Jahren immer mein Privatleben aus der Öffentlichkeit rausgehalten. Es gab natürlich einen Moment der Trennung, den ich öffentlich gemacht habe. Aber ansonsten muss ich sagen, und den Verlust meines Vaters, aber ansonsten war ich ja jetzt nie die Person, die Love Stories und viele private Momente geteilt hat, ja. Nicht, weil ich finde, dass man das nicht machen sollte, sondern weil es irgendein Momentum in meinem Leben braucht, was nur für mich ist, wo ich wirklich das für mich genießen, zelebrieren, fühlen kann. Und daher sage ich immer, das Private bleibt privat. Klar gibt es da Geschichten von eben Abschied, Neubeginn, Beziehungen generell, die dann auch eine Relevanz für meinen Job haben, wenn es um Selbstwirksamkeit und Selbstbewusstsein und auch Unabhängigkeit geht, keine Frage. Aber ansonsten ist das alles, soll das immer schön sozusagen hinter meiner Tür bleiben, ja.
Und ich finde es deshalb interessant, weil man sieht ja bei vielen Menschen, die auf Social Media oder insgesamt in der Presse eine große Reichweite haben, dass sie vor allem über die privaten Inhalte auch diese Reichweite erzielen. Und das ist ja bei dir anders. Wie kannst du dir erklären, und wir können jetzt natürlich nicht komplett deine Strategie im Detail durchgehen, aber wie kannst du dir erklären, dass du, obwohl du dich nur in Anführungsstrichen so auf die Inhalte fokussierst, trotzdem so eine große Relevanz und so viel Wirksamkeit in diesen total überladenen LinkedIn, Instagram etc. Kosmos kreieren kannst?
Ich glaube, dass ich irgendwas in den Menschen da draußen bewege, positiv wie negativ. Also ich glaube, wenn du jetzt 10 Leute fragen würdest, die mir folgen, dann würdest du die Hälfte mitbekommen, die sagt, wow, Tijen ist voll der Rockstar, die ist cool, der folge ich gerne und mit ihren bunten Klamotten heute nicht, aber finde ich das irgendwie inspirierend, dass die da ihren Weg geht. Mhm. Und dann wird es 5 geben, die sagen, boah, geh mir fort mit der. Es ist eine Hardcore-Kapitalistin, die irgendwas mit Diversity macht und das ganze Thema monetarisiert hat und sowieso eine absolute Selbstdarstellerin ist. Ich glaube, dazwischen gibt's nichts, was mich betrifft, ja. So.
Darf ich da kurz einhaken, ja? Weil ich frage natürlich immer in meinem Umfeld Gäste und ich kann die Aufteilung ziemlich genau bestätigen. Ist wirklich so.
Ja, aber weißt du, das Ding ist einfach, dass ich das halt auch weiß. Also es ist ja jetzt nicht so, dass ich da irgendwie urromantisch durch die Gegend laufe und sage, wow, alle Leute finden mich toll, sondern das ist die DNA von einer starken Personenmarke, dass sie eben auch polarisiert. Und glaubt mir, wenn ich irgendwie nur Blümchensprache verwenden würde, dann würde es auch Leute geben, die sagen, diese Blümchensprache nervt abgrundtief. Warum hat die Frau keine Haltung, ja? So, und das weiß ich auch und ich will das auch. Ich will auch jemand sein, der etwas erzeugt und bewirkt. Ich bin kein Fisch, der da irgendwo abgleitet und an dem man sich nicht reiben kann. Ich besetze auch Themen, an denen man sich reiben soll, ob es die Themen rund um Vielfalt sind. Jetzt sehr stark das Thema soziale Herkunft, aber auch Leistung ist mir sehr wichtig, ja, also diese Aufstiegsgedanken. Und dass da eben Leute sich angezogen und abgestoßen zugleich fühlen, das kann ich total nachvollziehen. Ja? Mhm. Mir geht es ja manchmal ähnlich. Wenn ich manchmal Dinge von mir von vor 3, 4, 5 Jahren lese, denke ich, mein Gott, ich möchte mir selber einen Brandbrief schreiben, ja, dass ich da so drauf war. Krass. Mhm. Und gleichzeitig muss ich sagen, dass ich eben sehr, sehr viele Menschen treffe, die zu mir sagen, Tijen, du hast in mir etwas bewirkt. Du hast vorhin zu mir gesagt, der Titel, den hast du unterschätzt. Nur wer es richtig sagt, kommt zum Ziel. Und wenn du kennst es auch, wenn man ein Buch auf den Markt bringt, machst du dir genau Gedanken darüber, was ist der Titel. In einem meiner Bücher, Nur wer sichtbar ist, findet auch statt, erinnere ich mich dran, dass die Diskussion rund um den Titel exponentiell explodiert ist auf Social Media, weil die Leute sich daran gerieben haben, an der Kausalität von Sichtbarkeit und Wirksamkeit, ja, und gesagt haben, naja, heißt es im Umkehrschluss, dass wenn ich nicht sichtbar bin, nicht da bin, ja, und bei nur wer es richtig sagt, kommt ans Ziel, ist das ja ähnlich konnotiert, ja. Da werden sich jetzt die Leute daran reiben, das weiß ich, was heißt denn richtig sagen? Also gibt's falsch sagen. Mhm. Aber das ist die DNA von einem guten Titel und das ist die DNA von Tijen. Mhm. Das ist etwas, was ich mitbringe und dass ich eine Provokation auf zwei Beinen bin, das ist auch eine Erkenntnis, die nicht erst seit gestern da ist, sondern seit einigen Jahren. Ich glaube aber, und was ich eben auch häufig erlebe, ist, dass Leute, die mich dann irgendwann irgendwo sehen oder treffen, sagen, du bist ja viel sympathischer, als ich dich wahrgenommen habe, als ich dich gesehen habe. Und denke ich immer so, okay, besser so als andersrum, ja.
Jetzt sind wir Menschen ja soziale Wesen und haben ja schon sowas in uns, dass man auch gefallen möchte.
Willst du immer gefallen?
Früher viel stärker als heute. Mhm. Ich war in meinem alten Leben, sage ich mal, extrem auf externes Lob, auf Anerkennung, auf Schulterklopfen, auf fein gemacht, polarisiert. Mhm. Als ich das erkannt habe, habe ich angefangen, mir selber dieses Lob zu geben. Aber vom Grundsatz her komme ich aus genau dieser Richtung. Ich beobachte es auch bei vielen Menschen, die sehr erfolgreiche Karrieren haben, die sich eben durch ein Feingemacht vom Chef so instrumentalisieren lassen, dass sie, sag ich mal, ihre Familie vielleicht links liegen lassen. Ich überzeichne jetzt, aber ja, du weißt, was ich meine. Deshalb, ich glaube schon, dass es ein starker Treiber ist, um Höchstleistung zu bringen.
Ja.
Vor allem, wenn Menschen wissen, wie sie das für ihre Zwecke nutzen können. Und trotzdem jetzt, wenn du sagst, du bist eigentlich so von deiner eigenen Statistik ziemlich klar, dass die Hälfte der Menschen dich nicht mag, dann brauchst du da ja schon ein dickes Fell, um das auch auszuhalten. Ist es etwas, was du aktiv für dich durchdenkst oder sagst du, daran habe ich mich gewöhnt, mich juckt das nicht so?
Ich bin ja Widder vom Sternzeichen und man kann jetzt dran glauben oder nicht, aber ich muss schon sagen, dass ich ein typischer Widder bin, also jedes Charakteristika eines Widders auch inhaliert habe. Das bedeutet, dass wenn ich etwas lese oder wahrnehme, gerade auch in den sozialen Medien, und ich muss auch schon sagen, ich lese wirklich alles, ich lese jeden Kommentar, jede Nachricht, dann macht das natürlich was mit mir und ich bin auch so eine Überzeugungstäterin. Das bedeutet, ich habe immer für mich die Prämisse, dass ich denke, Mensch, ich möchte die Person aber überzeugen und zwar gar nicht davon, dass ich jetzt so toll bin, sondern von dem, was ich mache, also für was ich stehe, dass ich wirklich echte Veränderungen für die Wirtschaft, für die Gesellschaft gerade in diesen Tagen auch möchte. Und daher kann ich das dann immer nicht nachvollziehen. Ja, so auf der anderen Seite, wenn du so lange jetzt, ich bin seit über 10 Jahren dabei in der Selbstständigkeit und im Grunde auch schon seit Beginn an in der Visibilität mit unterschiedlichsten Nuancen, dann musst du das auch irgendwann lernen, dass du sehr stark unterscheidest zwischen, das ist jetzt eine Reibung, die an mir als Person stattfindet und das hat jetzt mit meiner Position oder mit dem zu tun, was ich rüberbringe oder wofür ich stehe. Und wenn du diese Unterscheidung machst, ja, dann ist das mental für dich ein ziemlich guter Anker. Kompass, weil du dann eben anfängst, nicht alles persönlich zu nehmen und auch ein Stück weit so ein bisschen als Teil des Geschäfts, ja, so. Ich bin keine KI, ich bin kein Avatar, ich bin am Ende auch nur ein Mensch und natürlich macht das was mit mir. Trotzdem, ganz ehrlich, wenn ich jetzt den ganzen Tag unterwegs wäre, nur um anderen zu gefallen, dann würde ich einer Person nicht mehr gefallen und das wäre ich selbst. Und da muss ich sagen, ist mir das Leben zu lebenswert und auch zu wichtig, als dass ich da mich ständig damit beschäftige, was denken jetzt die anderen? Könnte sich jetzt jemand auf den Schlips getreten fühlen? Sage ich das Richtige? Wie wirke ich? Ich mache mir durchaus Gedanken über meine Wirkung, aber immer mit der Prämisse, dass ich denke, ich möchte etwas erreichen, ich möchte etwas verändern. Und wie kann ich das erreichen? Weniger aus dem Grund, dass ich denke, ich brauche jetzt irgendwie 1000 Blumen, die da ausgebreitet werden, 1000 rote Teppiche, ja. Und daher ist das eben für mich ein ganz guter Kompass. Klar ist, es ist nicht einfach und es wird ja auch nicht einfacher. Also je präsenter, je visibler du wirst, desto größer ist ja der Kreis an Leuten, die dich wahrnehmen. Und gerade in diesen Tagen, wo der Wind immer schärfer wird und der Ton immer rauer, musst du schon sehr stark selber an dir arbeiten, da nicht jedes Mal auch an die Decke zu gehen. Aber eins muss ich noch sagen, weißt du, ob mir jetzt Teddybär85 auf Instagram schreibt, ich soll dahin gehen, wo ich herkomme, Stichwort Karlsruhe, oder eben irgendwie ein Dieter53, das muss ich sagen, kann ich abschütteln. Mhm. Was mich immer wieder wundert, ist, wenn es dann Leute so aus der Bubble sind, wo ich so denke, ja, mein Gott, ich weiß nicht, wir haben uns vielleicht einmal gesehen und dann hast du wahrgenommen, dass ich vielleicht nicht Hallo gesagt habe, okay, ich habe auch mal einen schlechten Tag, go for it, ja.
Jetzt können wir beobachten, dass auf Social Media, du hast angesprochen, der Ton rauer wird, Menschen sagen ja oder schreiben etwas, was sie im realen Leben nie einer Person ins Gesicht sagen würden. Also die Hemmungen sind ja oder es gibt keine Hemmungen mehr bei vielen Menschen. Und gerade auch bei Frauen der Robin Gosens, weiß nicht, ob du ihn kennst, ein Fußballer, Nationalspieler, der hat das mal auch ziemlich öffentlich gemacht, was er für Hassnachrichten bekommt, weil er ein sehr gut verdienender Fußballer ist. Und ich glaube, viele Menschen unterschätzen das noch, was man da aushalten muss. Was sind denn so 2, 3 Beispiele, wo du sagst, das ist dir wirklich unter die Haut gegangen, wo du mal schlucken musstest?
Ja, ich hatte das vor kurzem wieder, da hat mir irgendeine Person, ich weiß nicht, ob Fake-Account oder nicht, wieder geschrieben, also die übelsten Beschimpfungen, die kann und will ich jetzt gar nicht alle wiederholen, aber auch wirklich Morddrohungen at its best, mit auch den Hinweisen, wo ich wohne, also jetzt nicht dezidiert die Adresse, aber die Stadt, wo ich mich so aufhalte, wo ich zuletzt war, also wirklich sehr gut recherchiert, was ich in der letzten Zeit so gemacht habe. Das melde ich natürlich. Es gibt tolle Organisationen, wie beispielsweise Hate Aid, kann ich nur empfehlen, die dann auch den rechtlichen Weg gehen, ja. Aber ich sage immer, das eine ist, dass du die rechtliche Unterstützung holst und das andere ist, was mental bei dir bleibt.
Ja.
Und das ist ja auch häufig viel herausfordernder. Natürlich macht das was mit einem. Also nenn mir eine Person, die so eine Nachricht erhält, die es einfach abschüttelt und sagt, das ist Teil des Business. Das ist einfach hammerhart. Und ich frage mich dann auch immer, was reitet so eine Person? Also was habe ich jetzt davon, dass ich jetzt irgendwo in meinem Wohnzimmer hocke und mir denke, Mensch, ach, der Chris, der geht mir so hart auf den Senkel, dem schicke ich jetzt mal eine kleine Morddrohung, einfach weil ich nichts zu tun habe. Ja? So, also mir geht es einfach nicht in meinen Kopf rein. So, aber vielleicht habe ich auch ein zu aufregendes Leben, zu viel Beschäftigung, zu viel Spaß und Freude auch an meinem Leben, als dass ich mich damit beschäftigen will.
Mhm.
Und daher, das ist schon hart und ich mache ja auch einige Dinge öffentlich, nicht alle, weil ich auch nicht will, dass das Bestimmende in meinem Leben ist. Trotzdem glaube ich und finde ich, dass wir uns alle an der eigenen Nase packen sollten. Eine Sache ist mir immer total wichtig. Ich finde, wenn wir Frauen uns immer überall hinstellen und sagen, Frauen unterstützen Frauen. Und wenn es dann Frauen sind, die solche Nachrichten verschicken, Morddrohungen sei jetzt mal dahingestellt, aber zum Teil sich auch an öffentlichen Personen in einer Art und Weise abarbeiten, was das Aussehen betrifft, was die Art und Weise betrifft, wie du auftrittst, was du sagst, dann denke ich immer so, das ist irgendwie besonders schade. nicht, weil ich finde, dass Frauen engelsgleich unterwegs sein sollten. Ich kritisiere ja auch mal Frauen. Aber wenn es dann ausgerechnet immer mit so einem Ton ankommt, ja, du stehst ja für Feminismus und für Gleichberechtigung, aber hast es überhaupt nicht drauf oder guck dich mal an. Dann denke ich immer so, das ist so besonders schade, das braucht's ja nicht. Also wir müssen uns doch nicht noch ein Bein stellen. Wir kriegen so viel von der Gesellschaft, von Männern, von irgendwie Leuten, die uns wirklich die Türen verschließen. Warum müssen wir uns gegenseitig auch noch die Tür verschließen? Das braucht es wirklich nicht.
Lass uns mal tiefer in dein Buch einsteigen. Du hast gerade gesagt, nur wer es richtig sagt, kommt ans Ziel. Und es ist ein, würde ich sagen, Leitfaden für kommunikative Souveränität, so habe ich das gelesen. Ja. Aber das Schöne ist, da kann man, oder du sagst, dass Dinge erlernbar sind, wo ich immer dachte, das sei angeboren. Charisma, Ausstrahlung, verschiedene andere Dinge. Gehen wir gleich ein bisschen tiefer rein. Und das finde ich eine erleichternde Botschaft, weil die Menschen, die da nicht unbedingt so auftreten, die schieben es eben auf ihren Charakter, sie finden sich damit ab. Warum würdest du sagen, Tijen, sollten oder dürfen Menschen diesen Aufwand betreiben, in ihren kommunikativen Fähigkeiten besser zu werden?
Weil es das ist, was du selber in der Hand hast. Es gibt viele Dinge, die du im Leben nicht in der Hand hast, die extreme externe Wahrnehmung, die kannst du natürlich ein Stück weit beeinflussen, aber so das letzte Prozentfünkchen hast du ja nie ganz in der Hand, ja. Du hast die Reaktion von Menschen auf dich nicht in der Hand. Aber wie du die mit der Reaktion umgehst, das hast du in der Hand. Du hast in der Hand, was du sagst, was du nicht sagst, wie du es sagst, wie du auftrittst, mit wem du dich umgibst. All das hast du selber in der Hand. Das ist die größte Form der Selbstbestimmung, die es gibt. Und daher finde ich gerade Sprache auch so toll, Auftreten so wichtig, Kommunikation so toll. Und tatsächlich, was mein Vater, der immer gesagt hat, du hast eine Stimme, also nutze sie. Und das ist mir bis heute im Ohr. Das bedeutet, immer dann, wenn ich festgestellt habe, es nervt mich etwas, habe ich es eben nicht runtergeschluckt, sondern ich habe es angebracht. Ich habe jetzt auch nicht genörgelt die ganze Zeit, wo es dann nicht passend war, aber wenn ich dachte, das passt jetzt hier irgendwie nicht und ich habe einen anderen Gedanken, dann bringe ich den zumindest einmal an. Was daraus wird, sei mal dahingestellt. Und daher finde ich, dass sich eben alle Dinge rund um Kommunikation, Verhandeln, Auftreten, Rhetorik, Eloquenz durchaus lernen lassen. Klar gibt es da auch Grenzen in einer gewissen Form, weil beispielsweise Menschen sagen, ich muss jetzt nicht auf jeder 15., 16., 17., 18. Bühne unterwegs sein. Und auf einer großen Bühne unterwegs sein, aber manchmal reicht ja auch ein Viertel dieser Bühne. Das kann der Familientisch sein, das kann die Meetingsituation sein, das kann das 1:1 Gespräch sein, wo du dann den Mut hast, eine Frage zu stellen, die du vorher nie gestellt hättest. Und daher, ja, es lässt sich alles lernen. Ich habe es ja auch irgendwo gelernt, ja, in der Politik, später dann in der Wirtschaft. Und deswegen war es mir so wichtig, dieses Thema jetzt mal zu beackern und anzugehen und all das, was ich in den letzten Jahren gelernt habe, eben weiterzugeben. Nicht mit der Prämisse, Menschen verändern zu wollen, sondern ihnen etwas an die Hand zu geben, was sie für sich verändern lässt.
Beim Lesen ist mir eine Geschichte aus meinem Leben eingefallen, über die ich bestimmt 15 Jahre oder so nicht mehr gedacht hat. Und zwar, ich war damals bei Payback habe ich damals gearbeitet im Management und hatte so ein Rhetoriktraining. Wurde auf Videokamera aufgenommen und dann hat uns so ein Coach gesagt, was man besser machen kann. Und bei mir war das Feedback, ich muss die Stimme mehr modulieren. Ich bin zu eintönig und ich gestikuliere zu wenig.
Ja.
Das waren meine Hausaufgaben für die nächsten Wochen und dann ein bisschen geübt und sowas und dann ein paar Wochen später wieder vor die Kamera. Da habe ich wahnsinnig viel gestikuliert und auch moduliert, aber es war viel, viel schlechter. Und es war für mich wirklich ein Aha-Moment, weil, und ich habe ihn gefragt, was da los ist und er konnte mir die Antwort nicht geben, aber ich habe sie später für mich gefunden. Ich habe die falschen Gedanken gedacht. Und ich erlebe heute, wenn man die richtigen Gedanken hat, den richtigen inneren Dialog hat, dann folgen diese Dinge. Wenn ich mit Leidenschaft rede, dann ist mehr Bewegung in der Stimme und auch im Körper. Und das finde ich hier so schön, dass es nicht darum geht, einfach nur plumpes Werkzeug zu lernen, sondern die Gesamtzusammenhänge. Da würde ich jetzt gerne ein bisschen tiefer einsteigen, gerade in diese innere Kommunikation, ja. Denn du sagst, wenn der Kritiker den ganzen Tag dir im Ohr hängt, dann wird es wahnsinnig schwierig, souverän aufzutreten, selbstbewusst aufzutreten. Und trotzdem haben viele Menschen diesen inneren Kritiker, der auch sehr laut ist. Und du sagst, die Strategie ist nicht, ihn zu bekämpfen, sondern ihm zuzuhören und ihn abzugrenzen. Mhm. Und das Bild finde ich sehr schön. Er darf einen Platz im Publikum haben, aber nicht auf der Bühne. Das klingt jetzt schön als Bild, du bist Speakerin, das liegt nahe, aber wie können wir das dann im Alltag wirklich umsetzen, dass wir den ein bisschen leiser kriegen, ihn in den Zuschauerbereich bitten?
Ich finde die Geschichte, die du geteilt hast, wirklich exemplarisch, weil auch ich habe das erlebt, dass Menschen gerade in meiner politischen Zeit an mich herangetreten sind und meine Performance, wie es so schön heißt, verbessern wollten. Mit Sicherheit mit einem positiven Anlass, ja, so aus einer positiven Prämisse heraus, aber das Ergebnis war einfach schlecht. Warum? Weil ich selber nicht gefühlt habe. Wenn dir jemand sagt, hey, pass auf, du gestikulierst zu viel, mach weniger, dann schaltet dein Gehirn genau aufs Gegenteil. Und du fängst auch an, dich unnötig, sage ich mal, zurückzuhalten, weil es gar nicht deiner DNA, deinem Charakterzug entspricht. Und daher würde ich immer erstens mal gucken, ob solche Ratschläge nicht wirklich eigentlich Schläge sind, ja, und vielleicht eher daraus resultieren, dass dir jemand versucht, etwas überzustülpen, was du gar nicht bist. Das ist extrem wichtig, das sozusagen vorab. Das andere ist, wie kann man den eigenen Kritiker, die eigene Kritikerin akzeptieren und vielleicht sogar eben ins Publikum sozusagen einladen. Ich habe irgendwann festgestellt, dass je stärker ich versuche, perfekt zu sein, desto kritischer werde ich mit mir, aber auch übrigens mit anderen. Mhm. Also je höher mein Perfektionsanspruch an mich selber ist, desto höher sind die Erwartungen auch an andere. Und da können Menschen nur verlieren. Und ich kann auch nur verlieren. Weil wie kann ich so eine hohe Messlatte erreichen? Eigentlich nie. Das bedeutet nicht, dass man sich keine Ziele setzen sollte, keine Vision haben sollte, sondern runterkommen von dem, was das vermeintlich Perfekte ist. Perfektion gibt es sowieso nicht, mal abgesehen davon, dass ich finde, dass die Uhr langweilig ist. Ja. Und das hat mir schon erstmal sehr geholfen, mich etwas zu entspannen. Ja. Und,
Darf ich da kurz reinfragen? Weil ich finde, ich habe mal einen Post gemacht, gut genug reicht auf LinkedIn. Und da gab es auch viel Hate, weil die Leute sagen, hier, das ist der Niedergang von den Ambitionen und das reitet Deutschland in die Mittelmäßigkeit etc. Und die Menschen haben, wie ich finde, nicht verstanden, dass gut genug in der Definition ja heißt, also gut genug. Also gut genug kann für eine Vorstandssitzung eine sehr gute PowerPoint-Präsentation, weil es dann für den Zweck gut genug ist. Und das wäre aber eine Frage, man würde jetzt, wenn man dich nicht kennt, vermuten, dass du alles perfekt machen willst. Dein Outfit passt immer, du redest geschliffen etc. Wie finden wir denn diesen Punkt, was gut genug ist, was die Ressourcen nicht unnötig verschwendet, was den inneren Kritiker nicht unnötig befeuert und um nicht in dieses Perfekte, was eben kaputt macht, abzudriften. Wie findest du da die richtige Balance?
Also ich bin ja heute zu unserem Gespräch zu spät gekommen und das lag unter anderem daran, dass mein Zeitmanagement offensichtlich nicht perfekt war, ja, und sich vieles verschoben hat.
Aber gut genug, weil wir haben hinten raus noch genug Zeit.
Aber abgesehen davon, wenn wir das Gespräch jetzt zum Beispiel bei mir zu Hause führen würden, würden wir gefühlt zwischen sehr vielen Papierhaufen und ungemachter Wäsche, Geschirrhaufen, was weiß ich was sitzen. Ja, das ist das Gegenteil von Perfektion. Und ich weiß noch, dass mich das am Anfang unfassbar gestresst hat, weil ich gedacht habe, es muss alles irgendwie picobello sein und perfekt sein. So, es kann nicht sein, in meinem Job läuft das irgendwie alles halbwegs gut. Ist ja auch nicht immer der Fall, aber und dann kriege ich irgendwie die einfachsten privaten Sachen nicht hin. Ich musste dann wirklich dieses berühmte Bild des Loslassens, ich musste selber mich, sage ich mal, runterkühlen und feststellen, dass ich nicht in jedem Lebensbereich, was mich betrifft, perfekt sein kann. Ja? Es geht einfach nicht, eine perfekte Wohnung zu haben, die total schön ist und durchgesaugt und wo du vom Boden essen kannst und so weiter und gleichzeitig perfekt da draußen auf den Bühnen dieser Welt performst. Das funktioniert einfach nicht. Wir sind keine Maschinen. Und diese Erkenntnis, nochmal, hat lange gebraucht, ja, aber sie führt dazu, dass du einfach generöser mit dir selber bist. Und dieses Generöse führt dazu, dass du eine Entspannung reinbringst, die übrigens auch für deine Leistung, für dein Vorankommen totaler Turbo sein kann. Weil du anfängst, in Situationen, in denen du irgendwie schlitterst oder die du nicht mehr kontrollieren kannst, auf einmal damit so umgehst, dass du feststellst, hinten raus ist es ja doch irgendwie gelungen. Es hat ja doch funktioniert mit den 60% oder 70%. Es waren halt keine 150, ist aber egal, es interessiert im Zweifel auch niemanden da draußen.
Und andere merken ja gar nicht. Es
überhaupt
ist ja die eigene Skalierung. Also deine 70% werden von anderen oft als 100 wahrgenommen.
Ich erlebe zum Beispiel oft, dass Leute sagen, ach Mensch, und bei deinen Vorträgen, das ist so cool, du kommst einfach auf die Bühne, du redest ohne Slides, du redest 45 Minuten am Stück, kein Ä und kein M drin, keine Verhaspler, stimmt auch nicht immer, habe ich auch oft drin, ja. Also zum einen liegt es mit Sicherheit daran, dass es mir wirklich in erster Linie Spaß macht. Ich habe eine große Passion dafür. Ich liebe es, die Menschen zu begeistern und etwas in ihnen zu bewirken, das Leuchten in den Augen des Publikums zu sehen. Mhm. Punkt zwei, und das sage ich immer Menschen, die damit strugglen, auf einer Bühne zu sprechen oder einen Vortrag zu halten, dein Gegenüber weiß nie, was du eigentlich noch sagen wolltest. Das weißt du. Du gehst raus aus der Situation und sagst dir, Mensch, ich wollte eigentlich noch 5 Punkte anbringen, ich habe es nicht gebracht. Wichtig ist der Aufmacher von so einem Vortrag und der Abbinder. Meistens erinnern sich die Leute eben auch an die zwei Dinge. Ja, den Mittelbau vergessen sie häufig, weil eben du viel erzählst oder sie mit ihren Gedanken abschweifen. Also all das ist sozusagen entscheidend. Und deswegen nochmal zurück zum inneren Kritiker, zur inneren Kritikerin. Das ist ja die größte Lebensaufgabe, auch in puncto Kommunikation. Du kannst extern nur so kommunizieren, wie du kommunizieren möchtest, wenn du gut mit dir selber kommunizierst, wenn du dich selber jeden Tag schlecht machst, ja. Wie sollen dann Menschen etwas Positives in dir sehen? Du gibst ja auch deine eigene Unabhängigkeit auf, wenn du all das Positive nach außen hin trägst, also im Sinne von, dass das außen, äußere Umfeld dir das Positive, die Bestätigung geben soll, dann machst du dich total abhängig davon. Was ist, wenn der Applaus dann fehlt? Dann kommst du in ein tiefes Loch. Und deswegen ist das Entscheidende, und deswegen habe ich das in dem Buch auch so betont, der erste Teil geht rein um die innere Kommunikation, bevor es ins Außen geht. Das war mir extrem wichtig, weil damit startet alles, das ist das Fundament.
Und auf einer Metaebene verstehen Menschen das, glaube ich, aber wie machst du das jetzt konkret? Also bemerkst du die Stimme, wenn sie mal wieder nörgelt und sagst du dann halt, stopp und setzt da eine andere Formulierung dagegen oder wie machst du das im Alltag?
Ja, also wenn ich merke, dass ich mich nur damit beschäftige, was nicht läuft, anstatt dem, was läuft, dann, ich habe so einen Ordner auf meinem Handy, der heißt, ich liebe mich. Mhm. Ja, und da gehe ich rein. Und da sind Screenshots, Nachrichten, all das, was mich sozusagen an gute Momente erinnert, Fotos. Und das sind eben auch Screenshots von Nachrichten von Menschen, die mir folgen, bei denen ich etwas Positives bewirkt habe. Fotos von Momenten, in denen ich schöne Dinge erlebt habe, privat, aber auch beruflich. Es sind Momentaufnahmen. Manchmal sind es auch, ist es eine kleine Nachricht an mich selbst, dass ich mich irgendwie gut gefühlt habe in einem Moment. Und ich versuche dann wirklich, das immer wieder zu lesen und diese Geschichte die innere Kritikerin zu überschreiben mit den positiven Nachrichten. Und das ist total wichtig, weil wir sind so schnell in dieser Gedankenschleife drin. Alles ist schlecht, alles ist schlimm, genauso wie mit dem Feedback, das uns erreicht, ja. Auch ungebetenes Feedback. Du kannst 99 tolle oder 100 tolle Nachrichten bekommen und dann ist die 101. Nachricht schlecht. Warum schläfst du schlecht wegen der 101.? Und das ist einfach so, das lohnt sich doch wirklich nicht. Ja.
Und das, was du sagst, du hast gerade ein bisschen geschmunzelt, aber das ist ja auch wissenschaftlich belegt, das Gehirn macht immer das, was wir ihm sagen. Mhm. So, es macht nur die eigenen Dinge, wenn wir ihm keinen Auftrag geben. Mhm. Und wenn du jetzt sozusagen über die Augen, über die Ohren, wie auch immer, ihm explizit guten Input gibst, dann werden die Gedanken auch wieder besser. Ja. Wenn wir ihn aber laufen lassen, dann übernimmt er seine evolutionsbiologische Funktion und das ist vor Gefahren warnen, Worst-Case-Szenarien ausmalen etc. Ja. Und deshalb fühlen Menschen sich oft ohnmächtig diesem Kritiker gegenüber, aber wir können dagegen halten. Denn wir können immer nur einen Gedanken denken.
Ja.
Und welcher das ist, das können wir entscheiden.
Ja, ja, und weißt du, ich habe auch viel die Erfahrung in meinem Leben gemacht, wenn ich mir Dinge vorstelle und ausmale und mich selber in diese Situation hineinkatapultiere, dann fühle ich diese Situation schon.
Ja.
Also dann laufe ich so rum, als hätte ich es schon erreicht. Ich weiß noch, als ich mein erstes Buch auf den Markt gebracht habe, die Netzwerkbibel, da war ich noch, ja noch am Anfang dieser ganzen Visibilitäts-Journey, wenn du so willst, ja. Und dann habe ich mich selber visualisiert, wie ich das erste Mal dieses Buch in den Händen halte und das selber kaum fassen kann, dass ich das jetzt gemacht und geschafft habe und habe immer dieses Bild in den Augen gehabt. Und als es dann soweit war, war es so, dass ich so dachte, ach, die Situation fühle ich jetzt so, als hätte ich die ja irgendwie schon erlebt. Ja, also ich habe das so inhaliert, diesen Moment, dass es bei mir bewirkt hat, dass ich mich schon so verhalten habe, als gäbe es dieses Buch schon. Dabei war ich gerade noch im Prozess. Mhm. Das hat mir schon extrem geholfen und das mache ich bei vielen Sachen so. Auch der erste Moment auf der Bühne. Absoluter Horror. Ich werde es nie vergessen, damals im Wahlkampf in der Politik. Ich als junges Mädchen da auf die Bühne gegangen, kein Mensch kannte mich und wollten eigentlich andere Leute sehen. Ich sollte bekannte Politiker, Politikerinnen damals noch von der FDP ankündigen. Ja, es war eigentlich einfach nur mein Job, auf die Bühne zu gehen und sagen, und großen Applaus für, ja. Mhm. Es war einfach Pain in the ass, das Mikro hat nicht funktioniert, also dass die Leute nicht noch mich ausgebuht haben, Tomaten geschmissen haben, hat gerade noch gefehlt, ja. So, aber ich habe diesen Moment überstanden und mir direkt selber aufgeschrieben, da hatte ich ein klassisches Tagebuch, habe mir aufgeschrieben, okay, ich habe es geschafft. Und das habe ich dann immer wieder durchgelesen, auch als ich das erste Mal selber reden sollte auf einer Bühne. Das heißt, es bedeutet, dass du dir selber deiner eigenen Kraft bewusst bist und vielleicht das noch auch ganz kurz. Ich bin wirklich der festen Überzeugung, dass ganz viele Menschen diese Kraft in sich haben, ohne dass sie es wissen. Weil wenn du dann mit ihnen redest und sagst, welche Momente in deinem Leben hast du denn schon hinter dich gebracht und dann kommen so krass große Momente und sie selber sehen es als selbstverständlich an, ob es eine Familie zu gründen ist, ob es eine Familie am Laufen zu halten ist, ob es ein Jobwechsel ist, ob es ist, ich habe den Mut gehabt, mit meiner Mutter irgendwie ein tiefes Gespräch zu führen, was mir im Bauch liegt, und Schmerzen bereitet. All das sind Momente, die extrem wichtig sind und wo man ja auch schon eine gute Kommunikation bewiesen hat. Ja.
Aber das Spannende ist, was du jetzt gesagt hast, das ist ja letztendlich nichts anderes als Mentaltraining. Mhm. So, und da sind die wenigsten bereit, diesen Aufwand zu gehen, weil auch das ist anstrengend. Nicht körperlich anstrengend im klassischen Sinne, aber es ist anstrengend. Erstens die Zeit zu finden, die Ruhe zu finden und nicht die ganze Zeit nur am Handy abzuhängen. Und genau, wenn man einen fitten Körper haben möchte, muss man ihn halt trainieren.
Ja.
Und wenn man einen fitten Geist haben möchte, dann müssen die meisten Menschen, je nachdem wie man veranlagt ist, aber auch etwas Aufwand reinstecken.
Ja, und dafür stehst du ja auch sehr mit dem, was du machst. Deswegen finde ich es großartig, dass du da auch deine Geschichte teilst, weil ich wirklich der festen Überzeugung bin, dass viele die Kraft der mentalen Haltung unterschätzen. Es ist mit Sicherheit in den letzten Jahren einfacher und besser geworden, auch darüber zu reden. Da hat die Pandemie auch schon ganz schön viel bewirkt. Nichtsdestotrotz merke ich immer wieder, dass Menschen zwar erzählen, wo sie sich befinden, auch in ihrem beruflichen Werdegang, aber nicht den Weg dahin und auch nicht, wie sie es geschafft haben, den harten Weg zu gehen und was es eigentlich dazu braucht. Und was es dazu braucht, ist, dass du eben viele Erfahrungen sammeln musst, unter anderem auch mit Misserfolgen umzugehen. Jeder Erfolg basiert auf einer Multiplikation von Misserfolgen. Das ist einfach so, ja. Und wichtig ist eben, dass du selber dich am besten kennen musst. Ich bin der Überzeugung, dass viele diese Aufgabe vor sich herschieben, prokrastinieren in dem Fall, ja, weil sie sich doch nicht mit sich selber irgendwie beschäftigen wollen und dann sich im Zweifel mit jemand anderem beschäftigen, weil es ja irgendwie einfacher ist, als sich der eigenen Aufgabe zu stellen.
Absolut.
Und ich bin Fan davon, sich selbst am besten zu kennen, weil nur so kannst du mit Schicksalsschlägen, mit unterschiedlichsten Abbiegungen in deinem Leben umgehen. Und du kannst auch, was ich ja auch so liebe, über dich selbst am besten lachen. Ja, also zu sehen, dass du vielleicht mal eine falsche Ausfahrt genommen hast oder irgendwie einen blöden Spruch hattest, der aus heutiger Perspektive keinen Sinn macht, ja, ist doch irgendwie das Allerschönste.
Jetzt kommen wir zum Thema, worauf ich mich richtig gefreut habe, und zwar Charisma. Mhm. Charisma gehört ja auch zur Kommunikation im weiteren Sinne, und ich glaube, es gibt niemanden, der nicht gerne charismatisch wäre. Man sagt es Obama nach, ich habe ihn noch nie getroffen, aber man sagt, wenn er den Raum betritt, dann ändert sich was in diesem Raum, gibt viele andere Menschen. Und du sagst jetzt, du behauptest, sage ich mal bewusst ein bisschen provokant, dass auch das eine erlernbare Fähigkeit ist, wenn man Präsenz, Kompetenz und Wärme in der Kombination aufbaut. Ja. Gib uns hier mal ein bisschen Einblick, wie man charismatischer werden kann.
Indem du etwas tust, was das Fundament für Charisma, für Ausstrahlung ist, indem du dein Gegenüber und das Publikum lernst zu lesen. Und das Publikum kann ja ganz unterschiedlich sein. Das kann ja zu Hause deine Familie sein, das kann am Meetingtisch der Kollege, die Kollegin sein oder eben in einem größeren Kontext tatsächlich ein Live-Publikum, vor dem du beispielsweise auch mal sprichst. Die Aufgabe vor Charisma, bevor ich Tools, Techniken, wie auch immer anwende, ist das Fundament, nämlich die Beobachtung und die Analyse. Und gerade Menschen übrigens, die sehr introvertiert sind, die eher in sich gekehrt sind, behaupten ja immer von sich, sie seien nicht charismatisch oder sie haben nicht den großen Auftritt. Charisma impliziert nicht, dass du den großen Auftritt hast. Es sind eben gerade die leisen Töne. Es ist gerade, du hast gerade gesagt, einen Raum zu betreten und allein dadurch zu wirken. Da habe ich ja noch nicht mal was gesagt. Ich fühle den Raum, weil ich eben wahrnehme, wer da ist. Wie ist die Gestik? Wie ist die Mimik? Und ich mache es beispielsweise häufig so, und das habe ich vorher schon gemacht, bevor ich in der Selbstständigkeit war. Wenn ich wichtige Situationen hatte, Verhandlungssituationen mit meinem Chef, mit meiner Chefin damals oder ein wichtiges Gespräch mit einem Kollegen, Kollegin. Das Gespräch an sich hat vorher stattgefunden oder die Arbeit dafür fing vorher schon an, indem ich die Person Tage zuvor, Wochen zuvor angefangen habe zu beobachten. Okay. Wie geht die Person in die Kantine? Mit wem unterhält sie sich? Wie ist die Gestik? Wie ist die Mimik? Wie agiert die Person in Gesprächen, in herausfordernden Gesprächen? Also, und so habe ich gelernt, wie dann am Ende so ein Gespräch stattfinden kann. Und automatisch habe ich dann auch angefangen, so an mir zu arbeiten, indem ich mich mit mir beschäftigt habe, weil ich überlegt habe, die Art und Weise, wie ich vielleicht mit der Person rede, macht es Sinn oder muss ich eine andere Facette von mir zeigen oder mit einer anderen Nuance in das Gespräch reingehen? Und dadurch arbeitest du an dir, deiner Ausstrahlung, deinem Wirken, und das ist die DNA von Charisma. Es ist ja nicht einmal eine punktuelle Aufnahme, sondern Charisma ist dein Leben, dein Lebenswerk, dein Lebensweg. Und deswegen ist es ja häufig so, dass man vor allem, finde ich, auch sehr erfahrenen Menschen sagt, dass sie eine besondere Ausstrahlung haben, eine besondere Ruhe, Gelassenheit ausstrahlen, besonders charismatisch sind. Ja, das sind ja häufig nicht die Hektiker, sondern es sind die, die so eine Souveränität ausstrahlen. Und die Souveränität kommt auch durch die Lebenserfahrung so. Und die kommt eben dadurch, dass Menschen lesen können. Und das liebe ich, deswegen erzähle ich ja auch immer, dass ich eben in meiner Kindheit eher zurückhaltend oder introvertiert war und viel Zeit damit mich beschäftigt habe, Menschen zu beobachten und zu lesen. Das mache ich im Übrigen bis heute. Wenn ich heute beispielsweise auf einer Bühne auftrete, ich versuche vorher hinzugehen und wirklich auch mich auch ins Publikum zu setzen und einfach dieses Umfeld, die Stimmung, den Spirit, würde man heutzutage sagen, wahrzunehmen und aufzusaugen. und dann gehe ich auf die Bühne.
Und wer da noch mehr erfahren möchte, weil es gibt noch ein paar Dinge, es steht wirklich schön beschrieben in dem Buch. Eine Sache, die man in einem Kommunikationsbuch nicht erwarten würde, ist, dass du sagst, auch mal nichts zu sagen. Die Klappe zu halten ist ein ganz weit unterschätztes Kommunikationstool. Du hast hier eine, wie ich finde, schönes Beispiel, für dich wahrscheinlich nicht so schön, wo rund um Höhle der Löwen dein Auftritt, das wurde nicht von allen positiv gesehen und es gab in der Öffentlichkeit auch kritische Stimmen. Und da hast du entschieden, nicht überall dagegen zu halten, sondern auch mal etwas ruhiger zu machen oder auch mal eben dieses bewusste Schweigen einzubauen. Wie hast du das für dich erlebt, diese Zeit, wenn du dann abends bei dir in der Wohnung sitzt und weißt, irgendwie in Zeitungen stehen Dinge über dich, die stimmen oder nicht stimmen, aber du entscheidest dich zu schweigen und lässt andere, die das, die Geschichte erzählen?
Ja, ich muss sagen, das hat mich ja von Anfang an begleitet und irgendwann gewöhnst du dich ja auch dran. Also ich weiß noch, als ich bei Höhle der Löwen angefangen habe, war so einer der ersten Artikel, ja, woher hat sie denn ihr Geld? Wo ich mir auch gedacht habe, also es war jetzt nicht so, dass ich als Baby auf die Welt gekommen bin und meine Eltern gesagt haben, Mensch, hier hast du eine Milliarde, mach damit, was du willst. Ja,
die Investorin.
Genau so, sondern ich habe mir das offensichtlich hart erarbeitet. Also der Weg zum Geld ist Arbeit, zumindest in meinem Fall, ja, so. Und dann ging es irgendwie weiter mit, sie tritt sehr bestimmt auf, wo ich auch gedacht habe, okay, wenn ich jetzt nicht Tijen, sondern Thomas heißen würde, würden wir dann die Diskussion haben? Wahrscheinlich nicht. Mhm. Also es war dann irgendwann so, egal welcher Punkt war, es gab immer irgendjemanden, der sich an irgendetwas gestört hat. Dazu muss man sagen, bei den anderen Löwen und Löwinnen war es natürlich ähnlich. In meinem Fall war es mit Sicherheit multipliziert, weil ich auch vorher schon eine gewisse Projektionsfläche mitgebracht habe und eine Grundvisibilität auch hatte. Also ich bin ja nicht durch das Format bekannt geworden, sondern durch das Format bekannter geworden. Und das ist nochmal ein Unterschied. Und daher konnte ich mich so ein bisschen da eingrooven in diese Shitstorm-Welle. Ja, so. Und dann gab es natürlich Fälle und Situationen, bei denen ich dann einfach auch davor saß und mir die Frage gestellt habe, worüber reden wir jetzt? Also wenn ein Startup pitcht, ja, das irgendwie Kinderbrillen auf den Markt bringt, die horrende Preise haben und in einer Zeit, in der alle Menschen auf den Geldbeutel achten und ich dann da sitze als jemand, die für soziale Herkunft und Aufstieg steht, dann wäre es ja fatal, wenn ich nicht einmal die Frage stellen würde, ob das nicht ein privilegiertes Produkt ist. Also ich würde sagen, dann hätte ich meinen Job verfehlt, ja. So, und das habe ich gemacht. Und dass daraus eine Diskussion entstanden ist, fair enough, wie sie dann geführt worden ist, hat mich insofern erstaunt, dass ich gedacht habe, auch hier wieder, Menschen haben offensichtlich sehr viel Zeit und sehr viel Energie. Und du sprichst es an, ein probates Mittel in solchen Fällen ist für mich zumindest die Nichtreaktion, denn es ist auch eine Reaktion. Ich habe es vorhin kurz erwähnt, ich lese alles und damit, das meine ich wirklich, ich lese wirklich alles, jeden Kommentar, jede Nachricht. Ob ich es immer schaffe, darauf zu reagieren, sei mal dahingestellt, aber in 80-90% der Fälle, wenn ich nicht reagiere, ist es eine bewusste Entscheidung. Und in dem Fall, aber auch in anderen Fällen, die ähnlich gelagert waren, habe ich nicht reagiert, weil jede meiner Reaktionen ist eine Geschichte. Wenn ich reagiere, mache ich es zur Geschichte. Und wenn ich natürlich nicht reagiere, dann hört die Geschichte irgendwann auf. Wenn ich der Auffassung bin, dass ich durch meinen Beitrag etwas verändern kann, eine andere Perspektive aufzeigen kann, dann mache ich das gerne. Wenn ich denke, in der Zeit, wo sich andere an mir abarbeiten, kann ich wieder 3 Schritte weiter sein und das denke ich meistens, dann entscheide ich mich für den Weg. Und daher habe ich den Punkt der Nichtreaktion bewusst in dieses Buch aufgenommen, weil ich anderen Menschen mitgeben will, die gerade von sich sagen, Mensch, ich bin so oft sprachlos, sage ich immer Sprachlosigkeit, ja. Ob gewählt oder nicht, also ob bewusst oder unbewusst, ist ein probates Mittel. Mhm. Ich würde sogar sagen, dass es manchmal viel stärker ist als jeder Spruch, der dir über die Lippe kommt, weil mit einer Sprachlosigkeit, mit einer selbstgewählten, mit einer bestimmten Sprachlosigkeit, mit einer bewussten, irritierst du dein Gegenüber maximal. Weil Leute wollen eine Reaktion. Und dann wird ja auch, weißt du, es ist ja auch immer so, dass dann die Kommentare immer heftiger werden. So nach dem Motto, jetzt muss sie doch reagieren. Das kann doch nicht an ihr abgleiten. Das gibt's doch nicht. Die kann doch nicht einfach jeden Tag aufstehen, joggen gehen und dann irgendwie noch ein nettes Selfie machen und es in die Kamera halten, als wäre nichts. Es heißt ja nicht, dass nicht nichts ist, sondern es heißt einfach, dass ich dem Ganzen keinen Raum geben möchte in meiner Kommunikation. Das ist die größte Form der Selbstbestimmung und Unabhängigkeit, die es gibt.
Und dieses Nichtsagen ist aus meiner Wahrnehmung auch für einen privaten Kontext oft die bessere Lösung in Konfliktsituationen, wenn man vielleicht im Fight-or-Flight-Mode etwas sagt, was man vielleicht lieber nicht sagen möchte, dann einfach mal runterkühlen, ja. Nichts sagen und vielleicht 5 Minuten später dann die richtige Antwort geben, ja. Die man eigentlich meint, kann auch da Porzellan ganz lassen.
Ja, also ich wünschte, ich könnte es im Privaten auch so gut, wie ich es im Job kann. Lustigerweise im Privaten kann ich das nicht so. Also es ist häufig so, dass du die Subtitles dann in meinem Gesicht lesen kannst. Gut, das kannst du auch im Job, aber ich kann dann halt doch nicht das zurückhalten und muss es dann doch aufs Tableau bringen. Aber ich habe auch im Laufe der letzten Jahre gelernt, da einfach auch für mich dann generöser zu sein und dann vielleicht, also was ich sehr stark gelernt habe, das konnte ich eine Zeit lang überhaupt nicht. Ich war immer jemand, ich musste immer alles ausdiskutieren, gerade im Privaten. Ja, also es musste dann so sein, dass man sagt, ja, okay, gut, ich habe jetzt deine Meinung verstanden und du hast meine Meinung verstanden und jetzt gehen wir wieder happy life raus, ja, so. Ich habe irgendwann gelernt, dass es auch mal gut ist, das stehen zu lassen und auch deinem Gegenüber die Chance zu geben, so mal einmal drüber nachzudenken. Weil in dieser Reflexion findet ganz viel Wirkung statt und nicht jeder ist schnell in der Art und Weise zu einer Meinung zu kommen, eine Perspektive zu haben. Es braucht manchmal diesen Moment des in Ruhe gelassen werdens und des für sich seins, ist ja bei mir ähnlich, ja. Wie oft denke ich dann 2 Tage später, mein Gott, was habe ich mich da aufgeregt? Und dann denke ich so, ganz ehrlich, das war es irgendwie überhaupt nicht wert, ja. Heute kann ich drüber lachen. Aber dazu braucht es eben die Zeit. Und die Zeit ist eben, gerade in puncto Kommunikation, finde ich, ein sehr guter Begleiter, weil es dir die Chance gibt, einfach in Ruhe und Gelassenheit dann zu reagieren.
Du bist ja unabhängig von Höhle der Löwen auch Investorin, ja. Eigentlich zum größeren Teil. Wenn man jetzt mal von Finanzinvestments abstrahiert, was würdest du sagen, ist aus deiner Sicht das beste Investment deiner Zeit und Energie, die du jemals getätigt hast?
In Menschen zu investieren, und zwar unterschiedlichster Couleur und Natur. Also ich komme ja durch meine Startup-Investments mit Leuten in Kontakt, mit denen ich vielleicht so nie in Kontakt gekommen wäre, die ganz anders denken und ticken als ich. Das finde ich gerade interessant. Ob es jetzt eine Neurologin ist, die im Wissenschaftsbereich unterwegs ist, die sehr verkopft ist, also das komplette Gegenteil zu mir, die ich ja sehr aus dem Bauch heraus auch Entscheidungen treffe, ob es spannende Frauen sind, die unterschiedlichste Hüte balancieren, Vereinbarkeitsthemen haben, ob es introvertiertere Persönlichkeiten sind, die Herausforderungen darin haben, ihre Geschichte so rüberzubringen, dass sie auch wirklich jeder da draußen versteht. Andere Generation, also das finde ich eigentlich das Spannendste an den Investments. Es ist für mich so die teuerste Weiterbildung, die ich mir je hätte leisten können, ja, so. Aber es ist mit Abstand die wirksamste Weiterbildung, und zwar eine Weiterbildung in der Lebensschule, weil ich ja eben diese Einblicke auch in Krisenmanagement beispielsweise auch bekomme. Wie gehen Menschen mit Krisen um? Und es ist auch so, dass ich in den Pitch-Gesprächen, also wenn sich Startups bei mir vorstellen, mehr so auf den Menschen eingehe und weniger auf das Produkt oder die Dienstleistung an sich. Das kann ich im Zweifel alles nachlesen, da kann ich nachrecherchieren und kann da auch eine gute Marktanalyse machen mit Experten, Expertinnen in meinem Umfeld, ja. Aber für mich ist ja interessant, wie die Person tickt, und daher stelle ich dann zu, ich würde sagen, 80% eher persönliche Fragen. Also, wie bist du mit Schicksalsschlägen in deinem Leben umgegangen? Was war ein Schicksalsschlag? Was hast du daraus gelernt? wenn du jetzt das Geld, das du hast, versenkst? Wie führst du die Gespräche mit den Investoren, Investorinnen? Was macht eine Insolvenz mit dir als Person? Wie würdest du dich da wieder rauskämpfen? Es sind mit Sicherheit untypische Fragen, aber den Anspruch habe ich, weil ich ja mit der Person eine Berufsbeziehung eingehe, ja, und im Zweifel ja auch relativ lange und hoffentlich mit Erfolg geprägt. Und das fußt darauf, dass man eben auch durch so Krisenmomente gemeinsam durchgeht.
Du hast Krisen gerade angesprochen. Statistisch gesehen haben Menschen 5 große Krisen in ihrem Leben. Wo würdest du sagen, steht dein Zähler gerade?
Also ich bin jetzt 40. Ich würde sagen bei 3. Mhm. Bei 3. Und ja, da habe ich noch, 2.
Hast
zwei
noch ein
Shots.
Bisschen, hast noch ein bisschen Luft.
Ja, genau. Also das es ist natürlich immer unterschiedlich, wie man eine Krise definiert, ne? Auch wie man eine große Krise definiert. Aber es sind schon 3, ja.
Und wir gehen jetzt nicht im Detail durch, aber wenn du die mal aus einer Metaebene dir ansiehst, welche Fähigkeiten hast du dir angeeignet, um diese 3 Krisen zu durchleben und idealerweise auch gestärkt rauszugehen?
Also ich glaube, so die ersten Krisen waren mit Sicherheit, dass ich eine absolute Kämpferin bin, dass es wirklich selten Dinge gibt, die dazu führen, dass ich völlig alles stehen und liegen lasse und sage, ich mache hier nicht mehr weiter. Also es gibt es eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke, es gibt es eigentlich nicht, muss ich sagen. Sondern ich mache immer irgendwie weiter. Und das hat mich das Leben gelehrt, dass ich das kann und dass ich in der Lage bin, auch aus dem größten Mist doch noch irgendwie etwas Schönes hinzubekommen, was irgendwie glänzt und toll ist und vielleicht sogar andere Menschen auch noch inspiriert. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass diese Fähigkeit, andere Leute zu begeistern oder etwas in ihnen auszulösen, das geht ja in jegliche Richtung, haben wir vorher schon besprochen, dass das offensichtlich so tief in mir verankert ist, dass ich das immer wieder anwenden kann. Und zwar egal, in welchem Bereich ich bin. Eine Freundin von mir hat zu mir mal gesagt, du könntest im Winter eine Eisdiele eröffnen und die Leute würden trotzdem kommen. Und ich finde es irgendwie ein ganz spannendes Bild, ja. Ob das dann die beste Eisdiele der Welt werden würde, sei mal dahingestellt, aber es stimmt irgendwie schon. Also ich habe schon diese Fähigkeit, dieses Talent, dass ich weiß, wie man Dinge rüberbringt oder wie man Menschen eben begeistert. Und das trägt mich total. Das trägt dich übrigens auch durch Phasen, wenn du merkst, oh, da gibt es irgendwie Leute, die, keine Ahnung, kopieren dich oder machen Dinge, weil du bist ja dann immer einen Schritt weiter. Also sie können nicht dich als Chris kopieren. Das funktioniert nicht. Sie können Nuancen von dir, Abschichtungen von dir, eine Art und Weise, mal ein Logo, was auch immer kopieren. Aber deine Ideen, deine nächste Idee kann niemand kopieren. Und das ist sozusagen das Entscheidende. Also das sind auf jeden Fall Dinge. Und das Letzte auf jeden Fall, dass in jeder harten Phase mir der Humor und das dann am Ende drüber zu lachen und ein Stück weit auch irgendwie so diese Selbstironie, dass das etwas ist, was ich nicht nur bei anderen ganz toll finde, sondern was ich auch hoffe, dass ich das selber habe. Ich liebe es zumindest auch, wenn ich so auf Dinge bei mir schaue und auch mit anderen so drauf schaue, dann kann ich so am meisten darüber lachen, ja.
Ich möchte am Ende, Qizhen, mit dir noch ein Thema besprechen, was ich mit vielen Menschen bespreche, die ich so in die Performer-Kategorie setzen würde. Und zwar diesen vermeintlichen Widerspruch oder Trade-off zwischen Ambition auf der einen Seite und Zufriedenheit auf der anderen. Denn ich kenne viele Menschen, die sehr ambitioniert unterwegs sind und sagen, wenn ich zu zufrieden wäre, dann fehlt mir mein Drive, dann habe ich Sorge, dass ich vom Gas gehe sozusagen. Und dementsprechend würden sie sich selber gar nicht als sehr zufrieden bezeichnen und sind auch okay damit, weil ihnen die Ambition wichtiger ist. Und ich habe da 2 Fragen an dich. Zum einen, wie zufrieden würdest du dich einstufen? Und zum Zweiten, glaubst du, man kann in beiden Dimensionen gleichermaßen 10 von 10 Punkten erreichen?
Also ich bin zufrieden, aber nicht satt. Ich würde sagen, das bringt es gut auf den Punkt, weil ich zufrieden damit bin, was ich bisher alles erreicht habe. Wohlwissend, wie hart dieser Weg war und auch noch ist. Das heißt, diese Grundzufriedenheit führt bei mir zu einer Grundselbstsicherheit. Ja? Wenn ich die nicht hätte, dann würde ich wahrscheinlich hier gar nicht mehr sitzen können. Ich bin aber nicht satt. Also das bedeutet, ich habe immer noch Hunger. Hunger aufs Leben, Hunger auf Weiterkommen, Hunger auf noch mehr Menschen da draußen inspirieren, motivieren, Projekte auf die Beine zu stellen. Und dieses nicht satt zu sein, nicht satt vom Leben zu sein, pusht dich mit der nötigen Neugier und mit der Lust aufs Leben, Lust aufs Machen, Lust aufs Weiterkommen, die du brauchst. Und ich glaube, dass es gar nicht diesen Gegensatz zwischen Performance und Zufriedenheit an der Stelle in der Form gibt. Ich glaube, es gibt den Punkt, dass Leute, weil sie vermeintlich unzufrieden sind, gerade auch mit sich selbst, einer Performance hinterherrennen, die sie nie im Leben erreichen können. Du wirst immer hinten anstehen, weil du immer deinen eigenen Erwartungen nicht gerecht werden wirst. Also irgendwann im Leben musst du ja für dich mal sagen, Mensch, wenn ich so gut schaue, ich habe echt schon viel erreicht, was nicht heißt, dass ich stehen bleibe, aber hey, dafür, dass ich so gestartet bin, wow, was habe ich eigentlich echt Cooles schon auf die Beine gestellt. Ich würde mir wünschen, dass das viel mehr Menschen machen, weil ich auch glaube, dass sie dann viel zufriedener in ihrem Leben sind und weniger sich auch an anderen abarbeiten. Und daher, der Performance-Druck kommt ja nur daher, wenn du dem so viel Raum gibst, dass der dich in diese Ecke drängt, dass du dich zunehmend von dieser eigenen Zufriedenheit entfernst. Eine gute, grundsolide Zufriedenheit führt dazu, dass du eigentlich stärker darin wirst, noch mehr das zu erreichen, was du wirklich willst, weil du dir deiner eigenen Kraft auch bewusst bist.
Du hast gerade einen Halbsatz gesagt, wo ich, wenn ich so in die Köpfe der Hörerinnen und Hörer gucke, dir würden manche sagen, oh, als du gesagt hast, wow, was ich schon alles geschafft habe. Mhm. Es gibt viele Menschen, denen wurde in der Erziehung die Tugend der Bescheidenheit eingepflanzt, die viele als positiv bewerten würden. Aber du guckst ein bisschen differenzierter auf die Bescheidenheit. Also, was ist deine Einschätzung dazu?
Ich will gar nicht bescheiden sein. Ich bin auch nicht bescheiden. Also es gibt keinen Grund, dass ich bescheiden bin. Und ich würde mir auch wünschen, dass viele Menschen diese Bescheidenheit mal ablegen, denn Bescheidenheit ist keine Zier. Wie heißt das so schön, ja? Also es gibt diesen deutschen Spruch, es gibt so Sprichwörter, die sind so krass im Deutschen, dieses Eigenlob stinkt, ja. Mhm. Ich finde, Eigenlob riecht ziemlich gut, weil es der Motor dafür ist, dass du weitermachst. Und wenn du selbst immer dich bescheiden zurückhältst und immer sagst, Mensch, ich bin irgendwie das kleine Pflänzchen und ach, und immer so ein bisschen Understatement und ja, findest du, dass ich gut bin? Dann gibst du ja irgendwie so auch diese, auch hier wieder die Power deinem Umfeld, weil du willst immer die Bestätigung haben, dass jemand anders sagt, ja, natürlich bist du gut, du machst einen super Job. Und was ist, wenn die Person dann sagt, Moment, ich ziehe jetzt mal den Stecker und nimm die Energie wieder raus und sag dir, du bist doch nicht so gut. Dann fällst du in dich zusammen. Und daher, ich bin dankbar für das, was ich für Möglichkeiten habe. Ich bin dankbar für das, was ich auf die Beine gestellt habe. Ich bin mir selber dankbar. Ich danke mir selbst. Ja, das finde ich auch ein sehr starker und wichtiger Satz. Ich bin aber auch meinem Umfeld dankbar, dass es mir die Dinge ermöglicht hat, die ich heute mache. Es ist eine Mischung. Und daher würde ich immer sagen, entfernt euch von der Bescheidenheit, die von euch, von der Gesellschaft erwartet wird. Das ist Nonsens und das führt auch übrigens gerade Frauen dazu, dass sie immer da in diesem dunklen Licht stehen und ihr Licht auch unter den Scheffel stellen, weil immer erwartet wird, dass sie für jede Hierarchiestufe, die sie erklimmen, für jeden Erfolg, für alles, was sie machen, für wie sie aussehen, wie sie ticken, wie sie wirken, einfach unfassbar dankbar in ihrem Leben sein sollten. Ich kann nur sagen, Frauen sollten sich selber gegenüber dankbar sein, weil es weil was wir alles auf die Beine stellen. Ohne Frauen kein Leben, ohne Frauen keine Wirtschaft, ohne Frauen keine Gesellschaft. Und daher finde ich, wir sind nicht die Minderheit, wir sind die Mehrheit der Gesellschaft, können wir sehr, sehr stolz darauf sein, was wir jeden Tag erreichen, im Kleinen wie im Großen. Und daher weg mit der Bescheidenheit.
Weg mit der Bescheidenheit. Und Eigenlob riecht ziemlich gut. Der gefällt mir, der Satz. Ich habe noch eine letzte Frage an dich, Tijen, die ich jedem Gast hier stelle. Und wenn du jetzt mal aus einer Metaperspektive auf die 40 Jahre deines Lebens und auf die Höhen und Tiefen, auf die Auf- und Abs deines Lebens zurückblickst, was ist daraus für dich die allerwichtigste Erkenntnis?
Die allerwichtigste Erkenntnis ist, es geht weiter. Es geht weiter. Und zwar, weil es, ich finde, das ist so ein schöner Satz, der so diese Offenheit bereithält. Und egal, wie tief du fällst, wie hart es ist, was du denkst, was du nicht erreicht hast, das Leben geht weiter. Und ich bin der festen Überzeugung, auch in einer positiven Art. Ich glaube an viele Dinge, die so kommen sollen, wie sie kommen, an Dinge, die nicht kommen sollten. Wie gerne wollte ich immer eine Karriere in einem Konzern haben. Das war immer mein großes, großes Ziel. Ich habe mich so oft beworben in jungen Jahren, habe tausende Absagen bekommen. Ich habe keine einzige Einladung zu irgendeinem Bewerbungsgespräch bekommen. Meinen ersten Job habe ich bekommen, weil jemand Mitleid hatte und gesagt hat, Mensch, okay, Tijen, du hast jetzt 15 Mal nachgefragt, du kriegst den Job. Ja, also so ungefähr lief das. Und trotzdem muss ich sagen, oder gerade, weil das alles so gekommen ist, wie es gekommen ist, habe ich heute das große Privileg, einen Job machen zu dürfen, den ich mir selbst erbaut habe und der das größte Glück für mich auf der Welt ist. Ja, ich lebe meinen Traum und es geht weiter, bedeutet, dass du irgendwann deinen Traum lebst, wenn, selbst wenn du es jetzt noch nicht tust, aber es wird irgendwann kommen.
Dem kann ich zu 100% aus eigener Erfahrung, aus der Beobachtung von anderen Menschen zustimmen. Vielen, vielen Dank fürs wunderbare Gespräch. Ich wünsche dir persönlich alles Gute. Ich wünsche diesem Buch alles Gute, dass viele Menschen da reingucken, weil wie gesagt, man kann viel fürs Leben daraus lernen. Danke, dass du das neben all deinen anderen Themen zu Papier gebracht hast. Und dann freue ich mich, wenn wir uns bald mal wiedersehen.
Danke dir.